Es ist im Psalm 92 und dort der zweite Vers. Es ist der Psalm 92, der zweite Vers. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, du Höchster.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ich habe nachgeschaut, 2012 war es das letzte Mal. Schon lange her, gell? Ja. Ja, der Urs hat mich gefragt, ob ich eine Kindergeschichte dabei habe. Und dann dachte ich, ich habe gar keine Kinder gesehen. Aber ich habe vergessen, wir sind ja alle Kinder. Und er hat gesagt, wenn du willst, erzähl eine. Und ich habe eine Kindergeschichte zu meiner Predigt. Und ja, wir sind ja alle Kinder. Und vielleicht habt ihr auch Kinder, die ihr kennt. Also nehme ich euch jetzt wahr als die Kinder. Und ich erzähle euch die Kindergeschichte so, wie wenn ihr jetzt alle kleine Kinder wärt, okay? Und zwar, die Einstiegsfrage ist, habt ihr schon jemand etwas mal geschenkt? Werdet ihr alle ja sagen, ja? Habt ihr schon jemand mal etwas geliehen? Ja, die meisten haben das auch, ja? Und dann frage ich die Kinder, was ist denn der Unterschied? Und manche sagen dann, ja, das Geliehene muss man wieder zurückgeben. Und dann sage ich, ja, genau so ist es. Und dann habe ich noch eine ganz schwere Frage zum Abschluss. Habt ihr Gott schon einmal etwas geliehen? Das frage ich euch. Habt ihr Gott schon einmal etwas geliehen? Die Kinder wissen keine Antwort. Wisst ihr eine? Ja. Also ich nehme jetzt mal an, ja. Weil in Sprüche 19, Vers 17 steht, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Also immer, wenn wir einem Armen etwas gegeben haben, haben wir Gott etwas geliehen und der wird es uns zurückgeben. Und in meiner Kindergeschichte geht es um so eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die spielte vor über 200 Jahren statt in einem ganz kalten Winter. Sprüche 19, Vers 17 war es. In einem ganz kalten Winter, der Winter 1812, 1813, die Armee von Kaiser Napoleon war in Russland geschlagen worden und Tag für Tag versuchten eben die Leute aus dem damaligen Frankreich und heutigen Deutschland zurückzukommen und sie waren am Verhungern und am Erfrieren. Sie versuchten überall, wo sie konnten, Kleidung oder Essen zu erbetteln. Und in einer kleinen Wohnung im heutigen Deutschland wohnte ein alter Mann und er hatte seine Frau verloren, er war Witwer und er musste auch fliehen wegen dem Krieg und er hatte hier eine kleine Wohnung gefunden. Er wusste nichts von seinem Sohn, den die Franzosen mit in den Krieg genommen hatten. Ob er wohl noch lebte, das war seine Frage. Es gab ja kein E-Mail, kein Handy, ist nichts, ja. Und eines Abends, es war schon dunkel, klopfte es an seiner Tür. Wer würde das sein? Und er machte auf und tatsächlich wieder einer dieser fremden, armen, halb verhungerten Soldaten. Und er hat gesagt, hast du etwas zum Essen? Und er gab ihm, was er hatte. Und er sagte, hast du etwas zum Anziehen? Es ist so bitterkalt und ich habe noch viele, viele Kilometer nach Hause. Und dieser alte Mann hatte nur einen einzigen Wintermantel. Aber er dankte Gott, dass er eine warme Bleibe hatte und er schenkte diesem Soldaten seinen einzigen Wintermantel. Einige Zeit verging. Und eines Abends klopfte wieder jemand an dieser Haustür bei ihm und er ging wieder hin. Und dachte, ja, wahrscheinlich wieder einer, der nichts zu essen hat und halb am Verfrieren ist. Und wie er so die Tür aufmacht und es dunkel ist und er seine Laterne so hoch hält, sieht er jemand in einer noblen Uniform und er erkennt seinen Sohn. Mein Sohn, wie hast du mich gefunden? Ich habe Gott immer wieder gebeten, dass er dich irgendwie zu mir führen möge. Wie hast du dieses kleine, verlassene Dorf gefunden? Ja, Vater, sagt der Sohn, ich habe einen Soldaten getroffen, der hatte deinen Mantel an. Und ich habe diesen Mantel sofort erkannt, weil ich wusste noch damals, als du ihn bei uns beim Schneider selber anfertigen hast lassen, und darum habe ich ihn sofort erkannt. Und dieser Soldat hat mir erzählt, dass du noch lebst und wo du wohnst, und deshalb habe ich dich gefunden. Der Vater fiel seinem Sohn um den Hals und beide weinten vor Freude und dankten Gott für seine Treue und Güte. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Sprüche 19, Vers 17. Ein Versprechen Gottes. Und weil dieser arme Mann eigentlich seinen einzigen Mantel hergeschenkt hatte, führt es Gott, dass er dagegen seinen einzigen Sohn, den er verloren hatte, wieder fand. Gott steht zu seinem Versprechen. Er lässt sich nicht schenken, sondern er vergilt es. Ja, er gibt es mit Zinsen zurück. Und darum ist mein Appell an alle Kinder, seid großzügig und teilt gerne mit anderen. Denn Gott wird es einmal belohnen. Jetzt komme ich zu meiner Predigt. Wir stehen am Anfang eines Jahres. Wir haben es heute schon gehört, es war ein vergangenes Jahr, ein sehr, sehr interessantes, herausforderndes Jahr, ja. Und wenn wir so zurückblicken ins vergangene Jahr, dann wird der eine oder andere sagen, es waren große Herausforderungen wegen dieser Corona-Krise. Es ist uns vielleicht nicht immer gut gegangen, ja. Und wenn wir in das zukünftige Jahr sehen, dann geht es uns vielleicht auch nicht so gut. Und interessant ist, wenn es uns nicht gut geht, dann treten wir meistens mit betendem, mit flehendem Herzen vor Gott und bitten ihn, dass er uns hilft. Und selten denken wir in Situationen, wo es uns nicht gut geht oder wo die Aussichten nicht gut sind, ans Danken. Warum eigentlich nicht? Können wir Gott auch in schwierigen Situationen danken? Ja, wofür? Für seine Führung. Ich habe einen Spruch gelesen vor ein paar Jahren und der hat sich mir eingeprägt. Dort stand ganz groß mit einem schönen Bild im Hintergrund: Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Führt Gott uns immer richtig? Was denkt ihr, ja oder nein? Ja. Und wenn Gott uns immer richtig führt, gebührt ihm dann auch immer unser Dank? Ich muss erst heute nachdenken, weil ich auch immer wieder hadre, weil so vieles in dieser Corona-Situation nicht gut ist, ja. Man darf nirgends hingehen, man kann nirgends Pizza essen gehen, man kann sich mit niemand treffen. Und wenn du Single bist, dann ist das sehr, sehr schwierig. Aber dann habe ich gemerkt, was ich eigentlich für Privilegien habe. Ich wohne in der Nähe von Bregenz jetzt, ja. Und mein Dienst als Prediger ist in Deutschland hinter der Grenze, also in Bayern, in Baden-Württemberg. Dann habe ich eine halbe Anstellung, eine Teilanstellung in Österreich, wo ich noch in Tirol arbeite. Und jetzt fahre ich in die Schweiz und ich komme überall durch. Ich glaube, es gibt wenige, die diese Möglichkeit haben, ja. Und ich habe heute auch gebetet, dass es gut geht. Ja, und hier bin ich ja schon. Jetzt schauen wir mal, ob ich wieder zurückkomme, oder? Und dann bin ich einer der wenigen im Gottesdienst, die über eine halbe Stunde lang ohne Maske reden dürfen. Also Leute, macht einmal eine Lektion oder werdet Prediger. Ihr seid privilegiert sogar in einer Krise. Also ihr merkt, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Wenn wir dankbar sind gegenüber Gott, wie drücken wir unseren Dank aus? Ja, durch Dankgebete, vielleicht auch durch Gaben, durch Zehnten, natürlich. Oder indem wir anderen von unserem Überfluss etwas abgeben. Oder durch Lobpreis und Lobgesang, ja, was jetzt nicht mehr so leicht ist, weil man nicht mehr singen darf. Aber man singt ja auch in seinem Herzen, sagt die Bibel. Interessant ist, dass die Bibel an vielen Stellen uns sagt, dass wir Gott loben und danken sollen. Gott möchte also, dass wir ihm dankbar gegenübertreten. Und was ich vorher nicht gewusst habe, er ordnet sozusagen Dank an. Wenn ich ins Alte Testament gehe, dort steht über die Leviten, also die am Tempel dienten oder an der Stiftshütte, ja. In 1. Chronik 23, Vers 30 steht, an jedem Morgen sollten sie stehen, den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und ebenso am Abend. Also eine Anordnung Gottes, ein Befehl Gottes zum Dank. Funktioniert das? Kann man Dankbarkeit befehlen? So ungefähr ein kleines Kind bekommt ein Geschenk von jemand und die Mutter sagt so, aber jetzt geh aber hin und bedank dich ordentlich. Ist es so bei Gott, ja? Warum ordnet Gott Dank an? Ist Gott so egoistisch? Braucht er unseren Dank? Nein, würde ich sagen, nein. Aber erstens, danken verändert uns selber. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Und Gott braucht unseren Dank nicht, aber wir brauchen Gottes Reaktion, seine Antwort auf unsere Dankbarkeit. Und das möchte ich euch in der Predigt heute ein bisschen näher bringen. Wir werden uns jetzt anschauen, wie Gott auf Dankbarkeit reagiert. Wie denkt ihr, reagiert er? Mit Segen. Und weil Gott uns segnen möchte, verordnet er sozusagen Dankbarkeit. Weil oft in einer Situation ist uns gar nicht zum Danken zumute. Und dann kann Gott uns aber auch nicht segnen. Aber wenn wir trotzdem danken, dann segnet er uns. Ich möchte euch den Zusammenhang zwischen Segen und Danken und Loben an einem Beispiel im Alten Testament kurz erklären. Es ist die Geschichte in 1. Mose Kapitel 14. Dort haben wir die Situation, dass Abraham einen großen Sieg erringt, ja, weil Gott ihm hilft. Und jetzt tritt er mit dankbarem Herzen vor Gott. 1. Mose Kapitel 14, Abvers 18. Ich sehe, manche schreiben alle Texte mit. Wenn ihr wollt, kann ich euch meine Predigt auch dann da lassen. Dann müsst ihr nicht so viel schreiben, wie ihr wollt. 1. Mose Kapitel 14, Abvers 18, dort lesen wir, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn, Abraham, ja, und sprach, gesegnet seist du Abraham, damals hieß er noch Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Was sehen wir hier? Der Priester bittet Gott um Segen für Abraham. Und jetzt in Vers 20, und ich möchte all jene bitten, die eine Elberfelder Bibel haben, mitzulesen. Dort steht es nämlich am besten übersetzt. Dort steht jetzt in Vers 20, was der Priester sagt, und er sagt, und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ich weiß nicht, ob einer eine Elberfelder hat und das so liest. Weil die Lutherbibel übersetzt, und gelobt sei Gott der Höchste. Ja? Aber im Grundtext steht hier, gesegnet sei Gott der Höchste. Weil im Hebräischen ist hier das Wort Barak. Ja? Und das bedeutet segnen, beide Male. Aber kann der Mensch Gott segnen? Nein. Der Mensch kann Gott nicht segnen. Er kann ihm nur danken und er kann ihn loben. Und deshalb steht auch in den anderen Bibeln, dass gelobt sei Gott. Aber es ist das gleiche Wort. Und wenn wir Gott loben und ihn preisen, Was wird Gott als Antwort tun? Er wird uns, die Menschen, wieder segnen. Und was wird der Mensch dann als Antwort wieder tun? Er wird Gott wieder loben und preisen. In Wort und Tat. Hier in 1. Mose 19, Vers 20 steht am Ende, und Abraham gab ihm dem Zehnten von allem. Hier ist der Zehnte das erste Mal in der Bibel erwähnt. Und was ist der Zehnte? Ein Versprechen Gottes. Maleachi 3, ja, Vers 10. Gebt mir den Zehnten, ich sage es jetzt so, ich gebe es mit meinen Worten wieder, und ich will euch des Himmels Fenster auftun und was? Segen herabschütten, ganz, ganz wenig. Nein, in Fülle. Merkt ihr diesen Kreislauf? Auf unseren Dank und Lobpreis erfolgt Segen von Gott. Segen von Gott bedeutet Gottes Wohlwollen. Gott meint es gut mit uns. Und dieser Segen Gottes führt bei uns erneut zum Lob Gottes und damit wieder zu Segen. Bemerkt ihr? Das ist sozusagen ein göttlicher Kreislauf, ein Segenskreislauf. Da geht es uns immer besser. Es geht bergauf, weil es Gott gut mit uns meint. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihm danken. Was ist denn das Gegenteil von einem Segenskreislauf? Der Teufelskreislauf. Teufelskreis. Kennt ihr, ja? Da geht es einem immer schlechter. Es geht stetig bergab. Es ist so, als ob ein Fluch auf uns liegt, ja? Aber Gott möchte uns segnen. Und deshalb verordnet er Dank. Also, lasst uns Gott loben und ihm Dank sagen für all seine Wege mit uns, auch wenn wir sie vielleicht nicht immer verstehen. Wenn wir vielleicht auch vor einer Zukunft stehen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber wenn wir trotzdem mit dankbarem Herzen zu Gott kommen, Segen ist uns verheißen. Und was für mich so entscheidend ist, Gott ist es, der immer zuerst segnet. Ja, hier bei Abraham, er schenkt ihm zuerst den Sieg. Er segnet auch uns immer zuerst. Zuallererst, indem er uns das Leben gibt, indem er uns das neue Leben gibt, ja? Indem er uns erlöst hat, indem er uns all seine Güter gab. Darum sind wir ihm eigentlich immer zur Dankbarkeit verpflichtet, weil er ist der, der zuerst segnet. Aber wir Menschen haben ein Problem, ich auch. Wir danken Gott zumeist erst dann, wenn wir uns gesegnet fühlen. Wenn wir also ganz besonders beschenkt werden, ja oder nein? Ja. Ist es das, was Gott möchte? Dass wir ihm erst dann Dankbarkeit zeigen, wenn wir uns gesegnet fühlen? Nein. Gottes Wort lehrt an mehreren Stellen was anderes. Epheser 5, Vers 20, Paulus. Und sagt Dank Gott dem Herrn alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Merkt ihr wieder eine Anordnung? Ein Befehl Gottes zum Danken. Gott alle Zeit danken für alles. Und nicht erst, wenn wir Segen spüren. Oder der gleiche Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes, in Christus Jesus an euch. Dankbar sein in allen Dingen. Meint das nicht auch die, die uns nicht gut gefallen? Macht es Sinn, Gott auch zu danken, wenn es mir vielleicht schwerfällt? Ja, es macht Sinn. Ich möchte euch ein Dankgebet vorlesen, ein etwas anderes Dankgebet. Aber es hat mir gut gefallen. Jemand betet folgendermaßen. Lieber Gott, Ich bin dir dankbar für die Steuern, die ich zahlen muss. Weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen. Lieber Gott, ich bin dir dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt. Weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Lieber Gott, ich bin dir dankbar für die Unordnung nach der Feier, die ich aufräumen muss. Weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Ich bin dir dankbar für den Rasen, der gemäht, und für die Fenster, die geputzt werden müssen. Weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dir dankbar für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung. Da hören wir jetzt viele. Weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben noch das Recht auf Meinungsäußerung, auf freie Meinungsäußerung. Ich bin dir dankbar für die Parklücke, auch wenn sie ganz hinten am äußersten Ende des Parkplatzes ist. Weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich bin dir dankbar für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und immer wieder falsch singt. Weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Ich bin dir dankbar für den Wäsche- und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Ich bin dir dankbar für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und bin fähig, hart zu arbeiten. Ich bin dir dankbar für den Wecker, der jeden Morgen so erbarmungslos klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag von dir geschenkt. Macht es Sinn, Gott auch in den Dingen zu danken, die uns nicht gefallen? Ja. Wer hat hier wieder wen zuerst gesegnet? Wer beschenkt hier wieder wen zuerst? Merkt ihr, immer ist es Gott. Immer ist es Gott, der mich, den Menschen, zuerst sieht. Also es kommt auf die richtige Betrachtungsweise. Dankbare Menschen sind zufriedene Menschen. Habt ihr schon einmal von Corrie ten Boom gehört, ja? Die da im Konzentrationslager überlebt hat? Corrie ten Boom, habe ich in einem Buch, das sie selber geschrieben hat, gelesen. Sie dankte Gott im Konzentrationslager jeden Tag für alles. Und ich habe mich gefragt, für was kann man da alles danken? Sie dankte ihm sogar für die Flöhe und Läuse in ihrer Baracke. Und ihre Schwester, die mit bis zum Ende des Krieges dort noch lebte, dann ist sie leider verstorben, ihre Schwester beschwerte sich deswegen bei ihr und machte ihr Vorwürfe. Corrie, du dankst Gott für die Flöhe und die Läuse? Ja, sagte Corrie. Gott wird wissen, warum er es bei uns hier zulässt, dass wir von Flöhen und Läusen attackiert werden. Ich weiß, er liebt uns und deswegen danke ich ihm für seine Führung trotz Flöhe und Läuse. Und was hörten wir? Wie antwortet Gott auf ein ehrliches Dankgebet? Mit Segen, mit Wohlwollen, indem er es gut mit uns meint. Später haben sie erfahren, dass die Wärter genau ihre Baracke die ganze Zeit mieden, wegen der Flöhe und Läuse. Und deswegen hatten sie viel weniger Demütigungen und Schikane zu ertragen, wie Häftlinge anderer Baracken. Merkt ihr? Es macht Sinn zu danken, auch dann, wenn es uns nicht so gut geht. Die Frage ist nur, warum fällt es uns so schwer, Gott auch für seine Führung in schwierigen Umständen und Gegebenheiten zu danken? In Krankheit, nach einer Kündigung vielleicht, nach Verlusten oder jetzt in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Da kommen wir meistens mit Bitten und Flehen vor Gott, ja. Danken in so einer Situation ist dann eine große Überwindung. Man könnte sagen, es ist ein großes Opfer. Und wer denkt bei Verlust oder bei ungewisser Zukunft, wer denkt da schon an ein zusätzliches Opfer? Aber manches Opfer bringt großen Segen. Besonders dann, wenn es ein Dankopfer an Gott ist. Wenn es uns also schwerfällt, Gott für seine Führung zu danken, aber wir es trotzdem tun, dann wird Gott besonders antworten mit Segen. Er wird die Gebete erhören. Die Dankgebete. Ich möchte es euch beweisen aus der Schrift. Wer kennt die himmlische Telefonnummer? 50, Vers 15, ja. Was steht dort? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja? Ein Versprechen Gottes, uns zu helfen, wenn wir ihn bitten. Diese Telefonnummer kennen die meisten von uns. Aber was geht diesem Versprechen im Psalm 50, Vers 15, was geht dem Versprechen voraus? Was will Gott sozusagen als Vorbedingung? Was wünscht er sich? Was steht denn im Vers 14? Im Vers 14? Opfere Gott Dank, ja? Ich lese nach der Luther. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Also hier steht sozusagen als Vorbedingung, sei dankbar, nein, nicht nur sei dankbar, opfere Gott Dank. Wann ist Dank ein Opfer? Wenn es uns schwerfällt, ihm zu danken für seine Führung in Krankheit, Schicksalsschlägen, all diesen Dingen, dann ist Dank ein Opfer. Es fällt uns einfach schwer, weil wir ihn oft nicht verstehen. Ja? Aber was passiert, wenn wir Gott in solch einer Situation trotzdem ehrlich und aufrichtig für seine Führung in unserem Leben danken? Wenn wir Gott ein Dankopfer bringen? Das lesen wir im gleichen Psalm in Vers 23. Das hängt zusammen. In Vers 23 steht, wer Dank opfert, der preist mich. Und dann kommt's. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Also wer in einer schweren Situation dankbar ist, sagt Gott, dem zeige ich den Weg zum Heil Gottes. Was ist das Heil Gottes? Das ist der Weg zur Rettung in den Himmel. Merkt ihr, wie das zusammenhängt? Ja, oft fällt es uns schwer, ein Opfer zu bringen. Ja, denken wir an Gaben und Zehnten. In Monaten, wo wir vielleicht hohe Ausgaben haben, unvorhergesehene Belastungen, dann ist eine Gabe an Gott oder der Zehnte ein Opfer. Ja? Oder wer von uns gibt schon sein Weihnachtsgeld, sein Urlaubsgeld, in Dankbarkeit, dass ihn Gott so gesegnet hat? Wer gibt dieses Geld an arme Menschen, an Flüchtlinge oder was weiß ich an wen? Wer unterstützt mit diesem Geld Bedürftige? Wir brauchen es ja selber, sagen wir. Ja? Aber merkt ihr, wer das trotzdem tut, wer das gibt, was er selbst dringend braucht, der gibt ein Opfer. Und das ist es, was Gott segnen möchte. Das ist es. Denn wenn wir Gott ein Opfer bringen mit unserem Dank, dann zeigen wir unseren Glauben. Die Logik sagt, du kannst nichts geben, du hast ja nicht mehr viel. Aber unser Glaube sagt, du kannst, weil Gott kann dir es geben. Und dann preisen wir sozusagen Gott in unserer dankbaren Tat. Dann handeln wir mit dem Wissen, Gott lässt sich nichts schenken. Er wird es uns vergelten. Ja, denkt an die Geschichte für die Kinder. Der arme Mann hat seinen einzigen Mantel verschenkt und Gott hat es ihm vergolten. Indem er seinen einzigen Sohn wiederbekam. Und Jesus sagte, Matthäus 25, Vers 40, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan. Gott wird also unsere Dankbarkeit ausgedrückt in unserer Tat. Am nächsten wird er vergelten, das hat er versprochen. Und weil früher die Menschen das noch besser wussten wie wir, die gläubigen Menschen, ja, darum sagten früher die Menschen, zumindest dort, wo ich herkomme, wenn sie etwas geschenkt bekamen, nicht einfach nur Danke, sondern sie sagten, vergelt's Gott. Ja, ich weiß nicht, ob man das bei euch auch kennt. Vergelt's Gott. Sie hatten als Gegenleistung, als Anerkennung, nur ein vergelt's Gott. Also den frommen Wunsch, Gott möge es dir vergelten, zurückgeben. Und dieses Vergeltsgott war oft mehr wert als Geld oder Gold, denn sie baten durch ihr Vergeltsgott Gott um seinen Segen. Und den hat er versprochen. Und wenn wir Gott etwas um etwas bitten, was er versprochen hat, wird es uns dann geben? Ja oder nein? Ja! Als ich diese Predigt ausgearbeitet habe, fiel mir plötzlich eine Anekdote ein, die ich vor über 50 Jahren in der Schule gehört hatte. Und die war wieder ganz klar da. Die Lehrerin hatte sie uns damals erzählt. Eine arme Frau kommt in ein Kaufhaus und bittet um Lebensmittel, weil sie als Witwe mit ihren Kindern kurz vor dem Verhungern ist. Und es war Krieg, ja. Sie sagt dann zu dem Mann, dem Verkäufer in dem Laden, ich kann dir aber nichts bezahlen. Ich habe nur einen Vergeltsgott. Und dieser Kaufmann, der hat dann gespottet und sagte, ach, du hast nur einen Vergeltsgott. Ja, dann komm, dann schreiben wir deinen Vergeltsgott auf einen Zettel und dann legen wir ihn auf die eine Seite der Waagschale. Und dann wollen wir sehen, wie viel du damit Lebensmittel bekommst. Ja, und dann legte die Frau ihr Vergeltsgott, das auf einen Zettel geschrieben war, auf die eine Seite der Waagschale. Und sie ging nach unten. Und dann hat der Kaufmann angefangen, auf die andere Waagschale Eier, Mehl, alle möglichen Dinge, Reis, Getreide, Kartoffeln, so einen Riesenturm, wie nur Platz hatte, hat er draufgetan. Aber das Vergeltsgott war immer noch schwer. Es ist eine Anekdote, ja? Aber mit einer tiefen Wahrheit. Ein Vergeltsgott, also das, was mir Gott zurückgibt, was er mir vergilt, seine Antwort, sein Segen auf meine dankbare Tat, die wiegt viel mehr als Geld und Gold. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir verstehen vieles in unserem Leben nicht. Und wir stehen auch jetzt für 2021 vor einer total ungewissen Zukunft. Aber wir können Gott trotzdem danken und ihn preisen, weil wir wissen, er liebt uns. Und in seiner Liebe, das haben wir schon gehört, wird er uns immer richtig führen. Immer. Und im Buch Das Leben Jesu sagt Ellen White, niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten, wenn sie bereits am Anfang den Ausgang sehen dürften. Niemals wird Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschen würden, wenn sie bereits am Anfang den Ausgang sehen dürften. Leben Jesu, Seite 214. Und wisst ihr, was dort im Leben Jesu davor für eine Geschichte steht? Davor steht die Geschichte von der Enthauptung Johannes des Täufers. Und damals haben viele Jünger das nicht verstanden, dass Gott hier nicht eingegriffen hat. Und hier steht danach genau dieser Vers. Gott macht keinen Fehler. Aber oft sieht Gottes Führung nicht nach Segen aus, Und in unserer Bibel gibt es einige solche Beispiele, die ihr auch kennt. Und ich möchte sie nur ganz kurz streifen. Paulus und Silas, Apostelgeschichte Kapitel 16, wo sie im Gefängnis sind, ab Vers 22. Ich lese euch vor, was hier steht. Und das Volk wandte sich gegen sie und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Könnt ihr euch diese Schmerzen von Paulus und Silas vorstellen? Und warum haben sie das bekommen? Weil sie für Jesus Zeugnis ablegten. Das ist eigentlich doch was Gutes, oder? Und jetzt, was macht Gott? Ja. Also merken wir etwas, es geht ihnen unverdient schlecht. Ja. Und was tun sie jetzt? Hadern sie jetzt mit Gott? Machen sie ihm Vorwürfe? Das wäre nämlich genau das, was der Teufel jetzt möchte. Ja. Der möchte, dass sie jetzt Gott anklagen. Hallo, wir waren auf deiner Seite, wir haben für dich alles gemacht und jetzt lässt du das zu. Der Teufel möchte, dass sie ihn jetzt anklagen. Gott nämlich, wo es ihnen unverdient schlecht geht. Wir haben so eine Geschichte im Alten Testament, wo ein Mann unverdient leidet. Hiob, ja? Und seine Frau hat es nicht mehr ertragen. Und was sagt sie dann zu seinem Mann? Ja, sage Gott ab und stirb. Das ist das, was der Teufel möchte, dass wir das sagen. Was ist denn dann, wenn ich Gott absage und stirb? Dann bin ich verloren, auf ewig. Was ist denn das Gegenteil von sage Gott ab und stirb? Lobe Gott, sei dankbar und lebe. Das ist das Gegenteil. Aber in so einer Situation ist das sehr schwer, sowas zu tun. Ja? Aber Hiob hat es damals getan. Der Name des Herrn sei gelobt, sagt er, genau nach dieser Aussage seiner Frau. Und genau das tun Paulus und Silas jetzt auch. Ich lese weiter in Apostelgeschichte 16, Abvers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten es, es war laut. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen. Und von allen fielen die Fesseln ab. Ich habe durch diesen Text eine große Erkenntnis bekommen. Wenn wir Gott loben mit dankbarem Herzen, gerade dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn die Zukunft düster erscheint, dann wanken die Mauern unseres Gefängnisses. Dann öffnen sich vielleicht unvorhergesehen Türen. Dann fallen manche unserer Fesseln ab. Fesseln, die uns vielleicht schon lange gefangen hielten. Süchte, Abhängigkeiten. Jeder weiß, wo er so gefährdet ist. Wenn wir Gott dann danken, wenn es am schwersten ist. Das ist gut ausgegangen bei Paulus und Silas. Ja? Sie wurden frei dann. Aber nicht immer ist es möglich, dass Gott so wunderbar eingreift. Wo konnte Gott nicht eingreifen und Befreiung schenken? Vielleicht. Oder wo durfte Gott nicht verhindern, dass jemand leiden und sterben musste? Ja, bei Jesus. Er musste sterben und Gott wusste das. Und Jesus wusste selbst, dass er sterben musste. Aber was tat Jesus in den Stunden, vor er gefangen genommen und verurteilt wurde? Einen Text, den ich vorher nie so gelesen habe, Matthäus 26, Vers 30. Und dort steht, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Glaubt ihr, dass Jesus hier mitgesungen hat? Ja, aber Jesus wusste doch, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass diese Sache nicht nur schlecht, sondern sogar tödlich für ihn ausgehen wird. Und trotzdem lobt er Gott mit dankbarem Herzen. Nicht für die Situation, aber für Gottes Führung in der Situation. Dass Gott trotzdem aus allem etwas Gutes machen konnte. Dass die Umstände trotzdem irgendwie zum Segen werden müssen. Jesus wusste auch, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So sollen wir danken. Nicht für die Flöhe und für die Läuse. Nicht für den Verlust eines geliebten Menschen. Nicht für eine Krebskrankheit, ein Feuer, einen Diebstahl oder was. Nein. Sondern für Gottes Führung, für seinen Beistand in dieser Situation. Dass wir ihm trotzdem vertrauen können. Denkt an das Zitat. Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt. Aber ich weiß, dass er mich führt. Was für ein Glauben zeigen wir damit. Was für eine Ehre für Gott, wenn wir ihn in solchen Situationen trotzdem noch danken können für seine Führung. Der Vater durfte Jesus nicht verschonen, wir wussten es. Ja? Aber hat der Vater einfach nur zugeschaut oder gar weggeschaut? Was denkt ihr? Nein, er schickte einen Engel. Lukas 22, Vers 43. Er schickte einen Engel zur Stärkung für Jesus. Und das hat mir wieder etwas gezeigt. Dankbarkeit und Lobpreis in schweren Stunden bewegen immer auf irgendeine Weise Gottes Arm. Vielleicht schickt er einen Engel, der uns stärkt, der uns tröstet, was auch immer. Danken und loben ziehen nach oben. Loben und danken schützt vor Wanken. Denkt an Daniel. Seine Gegner stellten ihm eine Falle, in dem der König ein Gebot erlässt, dass niemand etwas bitten oder danken darf von irgendeinem Gott außer vom König. Daniel 6, Vers 8. Und was tut Daniel? Er weiß, wenn er jetzt Gott lobt und zu ihm betet, ist das sein Todesurteil. Was macht er? Ich lese euch vor, Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinaus in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und dort tat er zuerst alle Vorhänge zu und kniete sich nieder, dass ihn keiner sah. Nein. Er fiel dreimal am Tag bei offenen Fenstern auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Zuletzt wurden seine Gegner vernichtet und Daniel wurde geehrt und gesegnet. Eine andere Geschichte aus der Bibel, 2. Chronik, Kapitel 20, Abvers 11. Israels gläubiger König Josaphat, ja, mit all seinen Israeliten. Er ist bedrängt von vielen Feinden und in ihrer Not rufen sie den Herrn an. Und er verheißt ihnen, für sie zu kämpfen. Und was tut jetzt Josaphat zu Beginn dieser Schlacht? Ich lese es euch vor. 2. Chronik 20, Abvers 21. Und er beriet sich mit dem Volk. Und er bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder singen sollten und vor den Kriegsleuten herziehen und sprechen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Ein normal denkender, logischer Feldherr muss jetzt sagen, die spinnen. Sänger vor dem Heer herschicken. Dort schickt man normal die besten Kriegsleute, oder nicht? Nein. Josaphat hat von Gott die Nachricht, ich werde für euch kämpfen. Und jetzt lässt er die Sänger vor dem Herrn herziehen, in heiligem Schmuck Loblieder singen und sprechen, danke dem Herrn. Und in Vers 22 steht dann Folgendes. Als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Durch Loben und Danken bringen wir die Festungen des Gegners zum Wanken. Und oft scheint die Zukunft nicht besonders rosig. Und wer weiß, was 2021 auf uns zukommt. Persönlich, wirtschaftlich, sozial. Doch was sagt Jesus über die schlimmste vor uns liegende Zeit? Ich glaube noch nicht, dass jetzt schon die schlimmste kommt. Aber was sagt Jesus über die allerschlimmste Zeit, die einmal kommen wird? Lukas 21, Vers 26. Wie sollen wir uns verhalten? Jesus sagt, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die da kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn das anfängt zu geschehen, da steht nicht, dann verkriecht euch in Erdlöcher oder Höhlen und hofft, dass es gut geht. Nein, dann erhebet eure Häupter. Seht auf, steht bei Lukas. Seht auf, ja, weil sich eure Erlösung naht. Und wer aufsieht auf den, der da kommt, ja, der hat keine Angst mehr von dem, was da vielleicht kommt. Merkt ihr, es kommt darauf an, auf was ich blicke. Wer aufsieht auf den, der da kommt, der ist nicht mehr niedergeschlagen und ängstlich. Nein, er ist dankbaren Herzens und voller Lobpreis. Warum? Weil sich eure Erlösung naht. Ellen White sagt, wir haben nichts für die Zukunft zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Wie hat er uns geführt? Können wir ihm dafür dankbar sein? Komm zum Schluss. Wir haben heute viel über Dankbarkeit und Lobpreis gehört. Dankbarkeit erfreut Gott. Er wünscht sie sich. Er ordnet sie sogar an, haben wir gemerkt. Aber Dankbarkeit erfreut auch die Menschen, die Mitmenschen. Doch meist fällt es uns viel leichter zu bitten als zu danken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bitte mach mir doch das noch. Bitte tu mir noch jenes. Bitte räume die Spülmaschine aus. Bitte geh mir einkaufen. Bitte vergiss mich nicht. Bitte denk an mich. Bitte, 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 ja? Danke sagen ist da schon etwas schwerer. Und Danke sagen in Taten, vor allem wenn sie vielleicht ein Opfer erfordern, das ist dann schon noch schwerer. Das braucht dann schon eine Portion Liebe. Wisst ihr? Einen Umweg mit dem Auto zu machen, um jemand nach Hause zu fahren, obwohl man mehr Zeit und Benzin braucht. Ein Krankenbesuch, den man vielleicht schon lange aufschiebt. Ein paar Stunden Zeit für die Kinder oder für die Ehefrau, auch wenn der Terminkalender ganz voll ist. Oder einfach nur ein kleiner Strauß Blumen. Wann war es das letzte Mal, ihr Ehemänner? Ich meine jetzt aus Liebe, nicht weil es halt so Pflicht ist, ja? Weil es sich so gehört. Ich habe einen schönen Spruch gelesen. Schenkt einander Blumen während eures Lebens, denn auf euren Gräbern blühen sie vergebens. Manchmal geht es uns wunderbar, viele Jahre. Und dann vergessen wir auch, vielleicht anderen Menschen zu danken. Vielleicht den Menschen, die uns einmal viel mitgegeben haben für unser Leben. Vielleicht unseren Eltern, unseren Lehrern, Freunden, Kollegen. Wir schieben sozusagen unseren Dank auf für Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und ich möchte euch so eine kleine Erfahrung berichten von einem Mann, der das auch getan hat. Er hat nach 40 Jahren einen Dankesbrief geschrieben. Es war ein Professor ein bekannter Professor von der Uni Boston. Er hieß William Stitger. Und eines Tages dachte er nach über eben diese Menschen, die ihm in seinem Leben einmal weitergeholfen haben. Menschen, die in seinem Leben einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Und einer dieser Menschen war eine Lehrerin, von der er schon jahrzehntelang nichts mehr gehört hatte. Aber er konnte sich noch genau an sie erinnern, wie sie damals in der Schule in ihn eine Liebe zu den Versen und zur Dichtung gepflanzt hatte. Und seitdem liebte William die Poesie. Und so fasste er einen Schluss. Er schrieb dieser ehemaligen Lehrerin, von der er hoffte, dass sie noch lebte, einen Dankesbrief. 40 Jahre später. Ob es wohl schon zu spät war, fragte sie. Aber einige Tage darauf erhielt er Antwort. Ein Brief, geschrieben mit der zittrigen Schrift eines alten Menschen. Und dieser Brief begann so: Mein lieber Willi. Der Professor war erfreut. Er war schon weit über 50 und hatte eine Glatze. Und nun nannte ihn seine Lehrerin wie damals im Klassenzimmer, wie vor 40 Jahren, mein lieber Willi. Und das stand dann in dem Brief: Ich kann dir kaum sagen, wie viel mir dein Dankesbrief bedeutet. Ich bin schon über 80 Jahre und lebe allein in einem kleinen Raum, koche allein meine Mahlzeiten. Wie das letzte Blatt im Herbst welke ich dahin. Es wird dich vielleicht interessieren, dass ich 50 Jahre lang unterrichtet habe und dein Brief der einzige Dankesbrief ist, den ich je erhalten habe. Er kam an einem grauen, kalten Morgen. Und er hat mich erfreut, wie selten etwas in meinem Leben. Williams Augen wurden feucht, als er diesen Brief las. Was denkt ihr, warum? Wer, glaubt ihr, hat den größeren Segen durch diesen Dankesbrief erhalten? Die Lehrerin oder William? Schenkt einander Blumen während eures Lebens. Denn auf euren Gräbern blühen sie vergebens. Oder wenn wir es ein bisschen übertragen, sagt einander Dank während eures Lebens, denn an euren Gräbern dankt ihr einander vergebens. Bei so mancher Beerdigung erlebe ich, wie viel Lob und Dank dem Verstorbenen an dessen Grab gezollt wird. Ganze Dankesreden werden gehalten. Und ich denke mir dann, wie viel Freude hätte der oder die Verstorbene empfunden, hätte man das alles zu ihren Lebzeiten zu ihnen gesagt. Ein Nachbar hat nach einer Beerdigung eines Bekannten zu mir gesagt: Hermann, wenn du ganz sicher sein willst, dass man dich lobt und dir dankt, dann musst du zuerst sterben. Hat er recht? Lassen wir es nicht so weit kommen. Warten wir nicht so lange, bitte, ja? Und deshalb mein Appell an euch alle und auch an mich, jetzt im Anfang des Jahres 2021, sagen wir einander Dank während unseres Lebens. An unseren Gräbern danken wir einander vergebens. Oder wie es der Apostel Paulus sagte in 1. Thessalonicher 5,18: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und ich wünsche uns für das vorliegende Jahr ein dankbares Herz in Wort und in Tat gegenüber Gott und den Mitmenschen, egal was passiert. Denn damit ist uns Gottes Segen gewiss. Amen.